ARD.
Mitten in den ostafrikanischen Bergen sitzt eine Frau im Gras. Sie verhält sich ruhig, denn vor ihr bewegt sich eine Truppe Gorillas langsam durch das Dickicht. Sie bleibt zunächst auf Abstand, beobachtet nur. Doch dann tut sie plötzlich etwas, das ihr Leben für immer verändern wird. Meine allerliebsten Mäuse, welcome back zu einer neuen Folge. Eine, die mich schon wieder zum Weinen gebracht hat, so viel kann ich euch schon verraten. Das auch schon mal also als Content-Warnung. Wir werden heute über die Gorilla-Forscherin Diane Fossey sprechen. Wie sie überhaupt nach Afrika kommt, wie sie dann zahlreichen Gorillas auf eine besondere Art und Weise näher kommt. Und wie sie leider den Einsatz für die Tiere letztendlich mit ihrem Leben bezahlt. Das alles heute, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Zwischen Pferdestall und Dschungel. 1932. In einem Krankenhaus in San Francisco hat ein kleines Mädchen das Licht der Welt entdeckt. Ihr Name ist Diane Fossey. Und danach wächst sie im Dschungel auf. Aber nein, nicht in so einem, sondern im Großstadtdschungel. Autos, viele Menschen, viele Häuser. Und trotzdem findet ihre Kindheit früh einen ungewöhnlichen Mittelpunkt, nämlich die Tiere. Schon als Kind ist sie nicht sonderlich interessiert am Umgang mit anderen Menschen. Die Fellkollegen hat sie sehr viel lieber. Mit 6 Jahren sitzt sie zum ersten Mal auf einem Pferd. Sie verliebt sich in den Geruch von Heu, Leder und Staub. Reiten wird für sie schnell von einer Freizeitbeschäftigung zu einem Rückzugsort. Und das führt sie auch genauso fort. In der Highschool gehört sie zum Reitteam, trainiert regelmäßig, gewinnt Auszeichnungen. Während andere ihre Wochenenden auf Partys verbringen, steht sie im Stall. Sie fühlt sich hier so viel wohler. Tiere begegnen ihr ohne Erwartung, ohne komplizierte Gespräche, ohne sozialen Druck. Zu Hause darf sie nur ein einziges Haustier halten, ein Goldfisch. Sie kümmert sich aufmerksam um ihn, beobachtet jede Bewegung im Glas. Und als das Tier stirbt, trifft sie das sehr tief. Sie ist total traurig. Es wird aber auch zu einem Ereignis der Erkenntnis. Diane möchte mit Tieren arbeiten, ihnen helfen. Und so spielt sie mit dem Gedanken, Tierärztin zu werden. Doch die naturwissenschaftlichen Fächer wie Biologie und Chemie fallen ihr schwer. Deswegen wendet sie sich zunächst in eine andere Richtung. Im Alter von 22 wird sie Ergotherapeutin. Das bedeutet, dass sie Menschen hilft, nach Krankheit oder Verletzung wieder selbstständig zu leben. Ein sehr angesehener Beruf. Sie arbeitet in Krankenhäusern, sammelt praktische Erfahrung. Später zieht sie nach Louisville im US-Bundesstaat Kentucky und übernimmt dort sogar in einem Kinderkrankenhaus die Leitung der Abteilung für Ergotherapie. Also soweit eigentlich ziemlich erfolgreich, vor allem von außen betrachtet. Doch innerlich wird sie einfach nicht happy. Ihr fehlt etwas. Sie fühlt sich in den USA nicht frei, entwickelt ein starkes Gefühl von Fernweh, also dem Drang, die Welt zu entdecken. Sie hört Geschichten von Afrika, von weiten Landschaften, von den unterschiedlichsten Tieren, die frei in der Natur leben. Diese Bilder brennen sich in ihren Kopf. Das genaue Gegenteil zu Klinikfluren oder Behandlungsplänen. Und nur ein paar Jahre später trifft sie eine Entscheidung, die viele nicht nachvollziehen können. Sie zählt ihre gesamten Ersparnisse und stellt fest, Mist, das wird nicht reichen. Also geht sie zur Bank. Sie fragt dort nach einem großen mehrjährigen Kredit. Als sie dort von den Angestellten gefragt wird, wofür sie ihn braucht, schauen diese Diane ungläubig an, stimmen aber am Ende trotzdem zu. Und nur ein paar Wochen später sitzt sie in einem Flieger nach Afrika. Diane kann ihr Glück nicht fassen, das Gefühl durchfährt ihren gesamten Körper. Die Reise führt sie durch mehrere Länder im Osten des Kontinents. Kenia, Tansania, den Kongo. Sie besucht Nationalparks, sieht Elefanten, Antilopen, Löwen. Doch nichts bereitet sie auf das vor, was in den Bergen geschieht. Sie ist gerade mitten in den Virunga-Vulkanbergen im Kongo unterwegs, als sie plötzlich vor ihnen steht. Eine Truppe wilder Berggorillas, ihr genau gegenüber. Man hört ihr Grummeln, ihre Laute. Einer hebt seinen Kopf, sie mustern Diane. Diese sagt später, wie unglaublich dieser Moment sie überwältigt hat. Und so entsteht für die junge Diane ein völlig neuer Traum. Der Kredit ist noch nicht abbezahlt, sie muss zwischenzeitlich zurück nach Amerika. Und finanziell betrachtet wäre es auch schlau, sich dort wieder ihrem alten Leben zu widmen. Doch Diane hat andere Pläne. Kapitel 2 Carrie Soakey. 1967, also im Alter von 35, kehrt sie nach Zentralafrika zurück. Dieses Mal nicht als neugierige Reisende, sondern mit einem klaren Plan. An der Grenze zwischen Ruanda und dem damaligen Zaire, also der heutigen Demokratischen Republik Kongo, liegen die Virunga-Vulkanberge. Dort, wo sie vor 4 Jahren das erste Mal die Gorillas gesehen hat. Und genau hier errichtet sie auf über 3000 Metern Höhe ihr Forschungslager. Um genau zu sein, zwischen den Bergen Karisimbi und Pisoki. Daher nennt Diane ihr Lager als Kombination Karisoki. Ein paar einfache Zelte, 1-2 schlichte Holzhütten, generell ein sehr abgelegenes, schwer zugängliches Gelände. Ideal, um in Ruhe die Tiere zu studieren, die sie vor ein paar Jahren so fasziniert haben. Die Berggorillas. Eine sehr, sehr wichtige Arbeit. In den vorangegangenen 60er Jahren ist ihr Bestand stark geschrumpft. Nur wenige wissen genau warum. Generell gibt es kaum verlässliche Daten zu ihren sozialen Strukturen oder ihrem Verhalten. Diane weiß, dass sie Geduld braucht, wenn sie mehr erfahren will als flüchtige Beobachtungen aus der Distanz. Am Anfang sind die Tiere äußerst misstrauisch. Menschen bedeuten für sie normalerweise Gefahr. Direkter Blickkontakt wirkt bedrohlich, schnelle Bewegungen lösen Flucht oder Aggression aus. Doch Diane möchte ihr Vertrauen gewinnen. Ihnen zeigen, dass sie eben keine Gefahr ist. Also entscheidet sie sich, wie ganz am Anfang erwähnt, für einen sehr ungewöhnlichen Weg. Sie passt nämlich ihr Verhalten an das der Gorillas an. Diane beginnt wie sie durch den Wald zu stapfen. Sie vermeidet starres Ansehen, senkt den Kopf. Wenn ein Gorilla beginnt zu kommunizieren, antwortet sie mit ähnlichen Geräuschen. Sie hat natürlich keine Ahnung, was sie bedeuten. Sie will aber zeigen, dass sie ihnen sehr ähnlich ist. Und alles andere als eine Gefahr. Wenn die Tiere sich ins Gras setzen, um zu fressen, tut es Diane ihnen gleich. Auch sie beginnt, die Pflanzen zu essen, die die Tiere zu sich nehmen. Und es funktioniert. Nach und nach akzeptieren einzelne Gorillas ihre Anwesenheit. Etwas, das die Möglichkeiten ihrer Arbeit grundlegend verändert. Teilweise verbringt sie über Stunden in ihrer unmittelbaren Nähe. Irgendwann kann sie jedes Tier der Truppe anhand der individuellen Nasenstruktur, kleiner Narben oder charakteristischer Bewegung identifizieren. Sie vergibt Namen und erstellt detaillierte Analysen. Geburten, Todesfälle, Rangwechsel, Wanderbewegungen, das Spielverhalten von Jungtieren, die Schutzfunktion der Gorillas, Dynamiken zwischen verschiedenen Gruppen. Alles wird sorgfältig protokolliert. Über die Jahre hinweg verbringt sie mehr als 11.000 Stunden im Feld, lebt quasi als ein Mitglied der Gorillas. Diane erstellt so die größte und längste Forschungsarbeit, die je zu Berggorillas angelegt wurde. Sie verändert dadurch unser Verständnis dieser Tierart nachhaltig. Ein sehr schönes Video dazu findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Und so schön die Folge bis jetzt klingt, so soll es leider nicht bleiben. Denn während ihre Studie wächst, verschärft sich die Bedrohung im Wald. Immer mehr Wilderer schleichen durch die Gebiete. Das sind Menschen, die auf illegale Art und Weise Tiere jagen und oder fangen. Und sie haben es auf die Gorillas abgesehen. Auf dem Schwarzmarkt erzielen sie hohe Preise. Immer wieder findet Diane schwer verletzte Tiere, die angeschossen wurden, sich aber wegschleppen konnten. Für sie kommt dennoch jede Hilfe zu spät. Und so entsteht ein langanhaltender Kampf zwischen den Kriminellen und Diane Fossey. Kapitel 3 – Der Preis des Widerstands. Anfangs versucht Diane vor allem Fallen der Wilderer zu zerstören. Sie streift durch die Wälder, entfernt Gruben, Schlingen und andere Installationen. Sie beobachtet die Wilderer und so stößt Diane auf eine ziemlich dunkle Wahrheit. Die Kriminellen sind meist gar nicht unbedingt hinter den ausgewachsenen Gorillas her, sondern hinter ihren Babys. Diese bringen im Weiterverkauf enorme Preise auf dem Schwarzmarkt. Reiche Privatleute, Zirkusse, sogar manche Zoos kaufen sie. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die Gorilla-Eltern ihr Baby natürlich nicht einfach so hergeben. Sie verteidigen es mit allem, was in ihrer Macht steht. Daher greifen die Wilderer oftmals zu einem schrecklichen Mittel. Sie schießen auf die erwachsenen Tiere. Oftmals rennen diese dann vor Schreck davon. Doch nicht immer. Es ist das Jahr 1977, als Diane einen schrecklichen Fund macht. Digit, ein junger Gorilla, den sie über Jahre begleitet hat, ist erschossen worden. Für Diane bricht eine Welt zusammen. Es ist der Verlust eines Vertrauten, ja eines Freundes, eines Tieres mit Geschichte, mit Charakter, mit Wesenszügen, mit einer Seele. Kaltblütig erschossen. Diane entscheidet sich, die Geschichte publik zu machen. Sie gründet den Digit Fund, ein internationaler Spendenaufruf, der Geld für Anti-Wilderer-Maßnahmen sammelt. Also für spezielle Schutzmaßnahmen der Gorillas. Beispielsweise die Finanzierung von Sicherheitskräften, die um die Gebiete patrouillieren und deren Ausrüstung. Für Ranger, die Fallen zerstören, die gezielt Wilderer zurücktreiben sollen. Aus Dayans Forschung wird so eine eigene Schutzorganisation, die Menschen weltweit die Möglichkeit gibt, sich finanziell am Erhalt der Berggorillas zu beteiligen. Sie arbeitet mit Parkwächtern zusammen, drängt auf konsequenteres Durchgreifen. Gemeinsam schaffen sie es sogar, zahlreiche Lager der Wilderer zu zerstören. Doch so wächst mit der Zeit auch der Widerstand gegen sie immer mehr. Einige Einheimische, darunter auch Wilderer, empfinden ihr Vorgehen als Angriff auf ihr Leben. Die wirtschaftliche Situation in der Region ist schwierig. Wilderei bedeutet für manche die einzige Einkommensquelle. Sie leben von der Kriminalität. Für Diane dennoch keine Rechtfertigung. Sie verkündet öffentlich, weiter gegen all das vorzugehen. Daraufhin erhält sie zahlreiche Drohungen, lebt und forscht jedoch weiter isoliert in ihrem Camp. 1983 erscheint ihr Buch Gorillas im Nebel, das ihre Forschung einem weltweiten Publikum bekannt macht und den Schutz der Berggorillas stärker ins öffentliche Bewusstsein rückt. Es sollen viele weitere Veröffentlichungen folgen, doch es bleibt leider ihre einzige. Denn am 26. Dezember 1985 wird Diane Fossey mit 53 Jahren tot in ihrer Hütte im Karisoke Camp aufgefunden. Was passiert ist, weiß man bis heute nicht zu 100%. Die Ermittlungen führen zu keinem eindeutig geklärten Ergebnis. Es gibt allerdings Spuren eines Kampfes. Und Menschen, denen Dianes Anwesenheit im Dschungel nicht gepasst hat, hat es ja einige gegeben. Die Welt trauert danach um eine ganz besondere Frau, die ihr gesamtes Leben dem Schutz einer vom Aussterben bedrohten Tierart gewidmet hat und damit tausenden Menschen die Augen geöffnet hat. Ruhe in Frieden, Diane. Zusammenfassung: 1932 wird in San Francisco ein ganz besonderes Mädchen geboren, denn schon früh fühlt sie sich Tieren stärker verbunden als Menschen. Vor allem Pferden gegenüber empfindet sie anfangs eine starke Bindung. Beruflich wird sie aber erstmal Ergotherapeutin. Doch innerlich spürt sie, dass ihr etwas fehlt. Und so fasst sie einen Entschluss. Finanziert durch einen Bankkredit reist sie nach Ostafrika und begegnet in den Virunga-Vulkanbergen erstmals einer Truppe Berggorillas. Ein Moment, der ihr Leben verändert. So kommt es, dass sie in diesen Bergen ein paar Jahre später das Forschungslager Karisoke gründet. Dort beginnt sie die bisher umfassendste Langzeitstudie über Berggorillas. Sie verbringt über 11.000 Stunden im Feld, identifiziert Tiere anhand individueller Merkmale und dokumentiert ihre komplexe Sozialstruktur. Dank ihrer Arbeit versteht man Gorillas erstmals als enge Familienverbände mit differenziertem Sozialverhalten, klarer Rangordnung und sensibler Kommunikation. Doch mit der Forschung wächst auch der Konflikt. Wilderer stellen Fallen, jagen gezielt Gorilla-Babys und sind auch bereit dafür, erwachsene Tiere zu töten. Als es dann 1977 ihren vertrauten Gorilla Digit trifft, reicht es Diane. Sie gründet den Digit Fund, um Anti-Wilderer-Patrouillen, Ranger und Schutzmaßnahmen zu finanzieren. Gemeinsam zerstören sie sogar Lager von Wilderern. Doch das Ganze verschärft auch die Spannung vor Ort. So sehr, dass sie am 26. Dezember 1985 leblos aufgefunden wird. Höchstwahrscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Auch wenn das wirklich schrecklich ist, lebt Dianes Stimme bis heute. Aus dem Digit Fund wird nach ihrem Tod der Diane Fossey Gorilla Fund. Eine Organisation, die weiterhin Berggorillas in Ruanda und grauer Gorillas im Kongo schützt. 2022 wird in Karisoke der Ellen DeGeneres Campus eröffnet. Ein modernes Forschungs- und Ausbildungszentrum für Naturschutz, unterstützt durch die weltbekannte US-Talkshow-Masterin. Dank Dianes Engagement und all der Dinge, die danach passiert sind, erhalten die Berggorillas eine Aufmerksamkeit und einen Schutz, den sie vorher nicht hatten. Ihr Bestand konnte sich so über die letzten Jahre auf über 1000 Tiere erholen. Tendenz steigend. Boah, Leute, diese Folge hat mich wirklich richtig emotional gemacht. Also erstmal, was eine Hammerfrau. Ihr ganzes Leben dem Erhalt dieser Art zu widmen und dann auch noch mit Erfolg. Wirklich unser tiefster Respekt dafür. Ey, und wie schrecklich Menschen doch immer wieder sein können. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber ein großes Herz für Tiere habe, aber mich trifft es wirklich unglaublich doll, wenn man ihnen immer wieder sowas Schreckliches antut. Die halt auch einfach gar nichts dafür können, nur für den eigenen finanziellen Vorteil. Macht mich wirklich wütend. Wieder ein Reminder, dass wir Menschen nicht das Recht haben, uns über andere Arten zu stellen. Ihr könnt uns wie immer alle eure Fragen rund um das Thema stellen. Gibt's dann nächste Woche, so wie jetzt, alles rund um das Frauenwahlrecht. Die erste Frage ist von Karen, Kat, Nela und Melike. Zoe, welches Land war denn eigentlich weltweit das erste mit dem Frauenwahlrecht? Das war, Trommelwirbel, Neuseeland. Dort durften weiße Frauen schon im 19. Jahrhundert, um genau zu sein 1893, bei Parlamentswahlen das erste Mal wählen. Damals weltweit eine absolute Revolution. Question number 2 kommt von Lotte Motte. Auch ein sehr cooler Name. Sie fragt sich, ob die Zeit des Nationalsozialismus denn etwas am Frauenwahlrecht verändert hat, also wurde das dann wieder gekippt. Und nein, also es wurde in der Zeit unter der NSDAP nicht gekippt, aber es hat sich trotzdem verschlechtert. Allein deshalb, weil es damals ja fast keine freien Wahlen mehr gibt. Andere Parteien werden verboten, man kann nicht demokratisch wählen, was seinen Werten entspricht. Und nicht nur das, gewählt werden dürfen Frauen in der Zeit auch nicht mehr. Für die NSDAP muss eine politische Führung rein männlich sein. Und damit kommen wir zur letzten Frage, heute von Nela und sehr passend, weil wir haben ja schon geklärt, was das erste Land war, das das Frauenwahlrecht einführt. Also fragt sich unsere Nela, welches denn das letzte gewesen ist. Und da müssen wir zeitlich gar nicht so weit zurückreisen. Denn in Saudi-Arabien dürfen Frauen tatsächlich erst vor 11 Jahren, also 2015, zum ersten Mal wählen. Heute dürfen Frauen übrigens in fast allen Ländern der Welt wählen. Es gibt allerdings immer noch ein paar Ausnahmen, beispielsweise aktuell in Afghanistan unter der Führung der Taliban. Oder auch im Vatikanstaat, denn dort gibt es keine normalen Wahlen wie in anderen Ländern. Der Papst wird von Kardinälen gewählt und die sind traditionell Männer. Wir sind dahingehend also noch nicht bei völliger Gleichberechtigung weltweit angekommen. Aber wir gehen immer mehr in die richtige Richtung. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, war's das für die heutige Folge. Bedeutet auch, jetzt seid ihr wieder the stars of the show. Folgende drei Frauen haben wir dieses Mal für euch zur Abstimmung. Als erstes Narges Mohammadi, eine iranische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin, die trotz Haftrepression und massiven Einschränkungen unermüdlich für Frauenrechte und Freiheit im Iran kämpft. Dann Ada Lovelace, eine Mathematikerin des 19. Jahrhunderts mit visionären Ideen, die durch ihre Arbeit an einer frühen Rechenmaschine als erste Programmiererin der Welt gilt. Und Diana Nyad. Sie ist eine Langstreckenschwimmerin mit außergewöhnlichem Durchhaltewillen, die mit 64 Jahren ohne Haikäfig die Strecke von Kuba nach Florida durchquert. Wir sind sehr gespannt, welche Geschichte ich euch als nächstes erzählen darf. Die gibt's dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wie immer hier. Ich freue mich drauf. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe an jeden Einzelnen von euch und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.